Nanu? Was ist das denn? Eine neue Folge des Octopods? Nach, ich glaube, 6 Monaten, vielleicht sind es sogar 7, haben wir uns wieder zusammengefunden, um doch noch in diesem Jahr eine Folge aufzunehmen. Und was bietet sich da besser an als ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2021, was hinter uns liegt?
PR, Kommunikation und Internetgeschichten. Der Octopod, ein Podcast von Drunk Octopus Communications.
Und diese Silvester-Jahresabschlussgala, die gehe ich natürlich nicht alleine an. Ich bin an der Stelle Christian, Berater bei der Octopus. Ich habe auch 2 Gäste, 2 Kolleginnen von mir hier im virtuellen Studio. Und zwar ist es an der einen Stelle Claudia, ihres Hallo. Zeichens Senior-Beraterin bei der Octopus. Und da wir im vergangenen Jahr auch neue Kolleginnen gewonnen haben, bietet sich natürlich auch an, mit einer von denen zu reden. Und das ist die Katharina.
Hallo.
Guten Tag. Guten Tag. Wir wollen zusammen einfach mal darauf schauen, was hat das letzte Jahr für uns bereitgehalten als Agentur? Wie lief das Jahr geschäftlich? Wie lief das auch beruflich auf Seiten von der Arbeitsweise? Wie haben wir das zweite Corona-Jahr angegangen? Was gibt es für Neuigkeiten in der Agentur? Was gibt es für Projekte auch vielleicht abseits unseres Kundengeschäfts? Und wir wollen auch vielleicht nochmal drauf schauen, was das Jahr 2022 für uns bereithält. Und an der Stelle würde ich einfach mal loslegen und schauen, wie lief das Jahr 2021? Und ich glaube, da auf der C-Level-Ebene, wie ich es ja immer betitle, Claudia, wie hast du das Jahr empfunden als Agentur?
Ich als Agentur?
Wir als Agentur.
Nee, wir als Agentur. Ich glaube, was man als erstes ein bisschen sagen kann, ist, das hat schon einen Grund, warum wir so lange keinen Podcast gemacht haben. Weil wir haben nicht Däumchen gedreht und hatten keine Langeweile, sondern hatten echt viel zu tun und haben auch wirklich ein paar neue Kunden hinzugewonnen, die echt spannend sind, finde ich. Darunter sind auch so Logistikkunden, die im Digitalbereich, also die viel mit Daten arbeiten und transparenten Daten arbeiten. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ist auch natürlich irgendwie aus Beraterperspektive auch nochmal ganz cool, neue Branchen und sowas kennenzulernen und zu wissen, wie die so ticken, wie die funktionieren. Genau, und wir haben auch ein CMS an Bord geholt, also das wir betreuen auf Content- und PR-Seite. Dann haben wir ein weiteres Fintech gewonnen und noch eine Beratung. Und genau, das ist irgendwie, lief das an der Stelle ganz gut und die Leute haben sich gefühlt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, zurechtgefunden mit der Situation. Alle unsere Kunden sind weiter im Homeoffice. Im Sommer war es, glaube ich, mal so wie bei uns, dass jeder mal so einmal die Woche konnte oder so. Aber wir haben ja kein produzierendes Gewerbe, wo dann alle immer in die Unternehmen müssen. Deswegen lief da ganz viel remote. Man hat ganz viele Wohnungen weiterhin kennengelernt. Wurde auch mal rumgeführt, weil jetzt mittlerweile so viel Homeoffice ist, dass da das Vertrauen da ist, dann mal quasi, komm, ich zeig dir mal meine Küche. Das war irgendwie, ja, genau. Also ich habe es irgendwie als herausfordernd empfunden, weil man, glaube ich, auch immer vergisst, wie das ganze Jahr ist, ne? Also irgendwie bei so einem Recap sind ganz oft die letzten 3-4 Monate präsent und davor irgendwie nicht so richtig, aber ich meine, wir waren bis Mai irgendwie in einem Lockdown und das war schon auch eine harte Zeit, also so aus KollegInnen-Sicht und irgendwie da nochmal gar nichts machen zu können und mit Sperrstunde und was wir da alles hatten, das war schon anstrengend. Aber ab Jahresmitte würde ich sagen, war es Gewöhnung, ich weiß gar nicht, wie man das gut formuliert, was das angeht und halt Neukunden gewinnen, also für uns lief es jetzt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen.
Immerhin. Das ist ja schon mal, glaube ich, schon mal eine Aussage, die wir da auf jeden Fall treffen können, dass das Jahr coronamäßig jetzt nicht die großen Auswirkungen hatte, sondern sich da irgendwie auch eingependelt hat. So hatte ich das zumindest immer das Gefühl gehabt, dass man sich da mit vielem auch irgendwie jetzt arrangiert hat, da viel zum Alltag geworden ist. Aber wie du auch sagst, ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass man das Jahr schon irgendwie so wirklich aufteilen kann in Mai, Juni ungefähr und dann kurzes Fenster der fast schon Normalität.
Was man sagen muss, ist, dass alle sich ihren Urlaub so lange aufgespart haben. Ne? Bei mir waren die KundInnen dann alle im August und September und ich war selber im September erst im Urlaub. Da war es irgendwie, da hat sich dann so geknubbelt. Alle haben so gearbeitet und im August, September waren auf einmal alle weg und dann sind alle wiedergekommen und dann war es so, oh Gott, bald ist Weihnachten, wir müssen noch ganz viel erledigen. Also deswegen war, glaube ich, auch der Rest September, Oktober und November und Dezember für mich echt intensiv. Also da war viel los, es musste viel gemacht werden und Planung und das noch und dies noch. Also das war schon auch nicht so ohne.
Also man hat es auf jeden Fall gemerkt, also bei mir war es so und ich glaube, da haben viele auch ähnlich gehandelt, dass man so geguckt hat, gucken musste eher, wann kann man eigentlich irgendwo was buchen und irgendwo hinreisen. Das fiel natürlich auch oft irgendwie mit den Impfterminen natürlich auch zusammen. Also als ich zweimal geimpft war, hatte ich dann...
Sollen wir kurz sagen, dass Strong Octopus komplett durchgeimpft ist und das auch immer war?
Das ist ein Erfolg, dafür kurz einen Applaus.
So. Die Diskussion hatten wir erstmal nicht intern, was irgendwie ganz schön war.
Das ist auch auf jeden Fall ein Meilenstein, glaube ich. Ja. Ich glaube auch inzwischen auch komplett durchgeboostert auch. Jetzt,
ich glaube auch, ja.
Da haben wir auf jeden Fall das schon mal abgehakt für uns alle. Ja, also es war wirklich so die Planung so ab, ich war auch im August, September, glaube ich, auch im Urlaub, habe dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, überhaupt nur einen Urlaubstag mit ins neue Jahr rübergenommen, weil man sich das jetzt irgendwie dann alles auf einen Schlag dann doch genommen hat, anstatt das irgendwie wie vorher im Jahr irgendwie einmal Frühling, einmal Sommer zu nehmen. Ja. Wie du gesagt hast, irgendwie bei den KundInnen war es halt auch wirklich so, dass da sich alles sehr, sehr viel geknubbelt hat.
Es war auch das erste Mal, dass im Sommer in dieser ganzen E-Commerce-Branche und Fintech und Digitalbranche kein richtiges Sommerloch war. Also bei JournalistInnen auch nicht. Das war das Erste, was ich erlebt habe, dass irgendwie Abwesenheitsnotizen erst im August oder so kamen und vorher halt gar nicht. Deswegen war es auch so ein bisschen so Durcharbeiten gefühlt, ne? Bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, genau. Also du weißt ja, normalerweise sind es irgendwie auch mal die Osterferien oder sowas, wo dann auch nochmal irgendwie Leute so ein, zwei Wochen nicht erreichbar sind. Da musste man sich eigentlich normalerweise auch irgendwie an Ferien in den Bundesländern orientieren. Ich weiß zum Beispiel, dass wir in der IT-Branche mit vielen Medien Kontakt haben, die irgendwie in Bayern sitzen. Das heißt, da muss man eigentlich auch immer irgendwie auf den Ferienkalender von anderen Bundesländern nochmal einen Blick haben und nicht nur auf wie uns NRW, was dieses Jahr irgendwie komplett weggefallen ist bis zum Sommer.
Das stimmt.
Da bin ich gespannt, ob sich das im neuen Jahr anders anschaut, aber das werden wir ja, noch sehen müssen.
Wobei zu den neuen Kunden, die wir bekommen haben, was man, glaube ich, noch hinzufügen kann, ist, dass die auch alle, also was ich schon erwähnt habe, dass die auch viel durchgearbeitet haben und spät Urlaub erst hatten und so weiter, aber dass die Branchen, in denen die agieren, auch unfassbar gewachsen sind. Mhm. Ich glaube, es kommt auch noch hinzu. Also alles, was mit Daten und digital und E-Commerce sowieso, da war unfassbar viel zu tun, weil die Leute natürlich auch bis irgendwie Mai irgendwie auch viel online bestellt haben und online bezahlt haben und Online-Dienste genutzt haben. Und da sind auch neue Geschäftsmodelle entstanden und so. Also da war schon gefühlt, ich würde nicht sagen, so ein hochinnovatives halbes Jahr, das wäre ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, gute Umsätze wurden gemacht und so ein paar Innovationen sind da auf jeden Fall auch entstanden in der Zeit.
Ja, man hat ja oft gelesen, dass die Pandemie auch nochmal als Digitalisierungstreiber fungiert. Ich glaube, in einigen Aspekten ist da, glaube ich, immer noch Nachholbedarf, aber man sieht tatsächlich auch irgendwie im Privatbereich halt, dass das häufig wirklich nochmal alles befeuert wird.
Das stimmt.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir auch nochmal ein Stückchen bei den Neukunden auch ein bisschen internationaler geworden sind.
Ja, sind wir, das stimmt. Das stimmt, das ist ein schwedisches Unternehmen, ist darunter. Dann ein Unternehmen, wo wir auch zum Beispiel für Frankreich irgendwie ein paar Sachen machen und was auch international aufgestellt ist, wo wir auch mit Podcast-Hosts und Influencern aus den USA sprechen. Das erste Mal in meinem Leben mit BBC Kontakt, das war sehr aufregend. Die hat mir sogar geantwortet. Verrückt. Und war auch noch nett. Also irgendwie kam alles zusammen. Ja gut, aber daran sieht man halt auch wieder so, wenn die KundInnen halt spannende Produkte haben, die wirklich neu sind und die echt, echt innovativ sind und jetzt sagen wir es mal, disruptive, dann hast du auch die JournalistInnen an der Angel quasi, die dann wirklich absolut high-end sind. So. Das haben wir jetzt auch nochmal so festgestellt, dass das alles Pitchen nichts nützt, wenn da halt nichts Spannendes dahinter steckt. Also das bringt dann nicht so viel. Oder wenn JournalistInnen das nicht verstehen.
Ja, aber wenn wir jetzt sagen können, wir haben neue Kunden dazu gewonnen. Die Stammkunden konnten wir eigentlich auch weiterhin gut platzieren, beziehungsweise da auch neue Sachen anstoßen. Also auf der, ich sag mal, auf der externen Seite lief es, glaube ich, schon, will jetzt nicht uns zu sehr loben, aber ich habe schon das Gefühl, dass es da eigentlich schon recht gut lief. Aber wir haben ja auch jetzt abseits von unseren Kunden, haben wir auch nochmal ein paar eigene Projekte nochmal angeschoben, um auch unsere Außenwirkung ein bisschen zu befeuern. Eines davon ist der Podcast, der, wie Claudia auch schon gesagt hat, regelmäßig und in regelmäßigen Abständen veröffentlicht worden ist. Genau, also wir haben so ein paar Projekte dieses Jahr mal angeschoben. Ich glaube, das Größte war tatsächlich die neue Webseite.
Ja.
Ich glaube, da kann Claudia, da kannst du, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil die, das war schon ein langer Prozess, also oder ein aufwendiger Prozess, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die Gwendoline, unsere Marketingverantwortliche, hat sich dessen angenommen. Zum Leid ihrer selbst vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Website gemacht hat oder das neu sich gedacht hat, ach Mensch, weißt du was? Ich glaube, wir machen mal eine neue Website, Heiner. Der weiß ganz genau, oder der weiß es erstmal nicht, was eigentlich dahinter steckt und wie viel Aufwand das ist und bis man das entschieden hat und bis Design und Struktur so ist, wie es läuft. Die Agenturen, die es in diesem Feld gibt, haben schon auch ihre Berechtigung, haben wir dann nochmal festgestellt. Weil man ja immer so denkt, ja, wie schwer kann das sein? Man macht einen Reiter Home und dann macht man Reiter Kontakt. Oder hat man es ja und macht irgendwie ein paar Bilder, Stockbilder oder so. So lief das nicht. Wir haben dann nämlich ja natürlich auch den Anspruch gehabt, dass wenn wir da einen Relaunch machen, ich war ja wirklich überhaupt kein Fan der alten Website. Darf ich das überhaupt sagen? Philipp, du weißt es. Also sie hat funktioniert. Warum und sie war.
Telefon gerade?
Sie war für den Start mit als One-Man-Show, die mit so wie Philipp ja begonnen hat, war die total cool und auch völlig in Ordnung. Aber irgendwie waren es dann ja auch irgendwann, waren wir 10 Leute und das hat das auch nicht mehr so richtig widergespiegelt, was wir da irgendwie sagen wollten und nach außen tragen wollten. Deswegen mussten sowohl Inhalte als auch Design, also alles neu. Und Gwendoline hat sich dann dementsprechend Hilfe gesucht und mal geguckt, was gibt's so, wer kann uns da unterstützen. Und dann haben wir einen Designer, einen Kommunikationsdesigner hier aus Köln damit beauftragt, erstmal zu sagen, okay, mach mal so ein Visual Board. Also wie kann sowas überhaupt aussehen? Wo gehen wir überhaupt hin? Und wir haben so einen kleinen Workshop gemacht auch, welche Richtung, was für uns eigentlich wichtig ist. Das hat dann auch noch was mit Werten zu tun und mit Mission und mit Vision. Und wie wollen wir das eigentlich kommunizieren, rüberbringen? Was ist unser Kern? So. Ja, das war auf jeden Fall ein langer Weg, weil wir ja auch nicht immer einer Meinung sind. Das ist ja auch das Problem. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze und sage, ja, Philipp, das finde ich sehr, sehr gut. Das machen wir so. Und Gwendoline hat dann auch nochmal eine Meinung und dann sind wir da zu dritt und wurschteln da rum. Aber man muss sagen, der Lukas, der das gemacht hat, der hat auf jeden Fall große Geduld bewiesen und hatte da den richtigen Riecher in ganz vielen Sachen und hat uns was Cooles vorgestellt, worauf wir, glaube ich, echt stolz sind. Und klar, dann zum Schluss ist, muss man auch sagen, das ist ja nochmal dann, hast du das Design fertig und unsere neue Redakteurin, die Vanessa, die im März, glaube ich, zu uns gekommen ist, die hat dann auch noch an den Texten gefeilt mit einem Briefing. Die war auch eine große Hilfe. Zum Schluss ist dann immer doch noch viel zu tun, gefühlt. Dann wollen die Cookies nicht und dann ist das Impressum schief und dann ist hier ein Rechtschreibfehler drin und da passt was nicht. Aber ich glaube, mit dem Ergebnis jetzt können wir alle recht happy sein. Wir sind ganz stolz auf Gwendoline, dass sie das jetzt hier durchgezogen hat. Gab auch einen Sekt. So.
Ich bin auch durchaus Fan der neuen Webseite.
Ja, guckt sie euch mal an.
Ne? www.drunk-octopus.de. Ist das überhaupt richtig?
Doch. Ja, ich glaube schon. Drunk-octopus.de.
Das kann ich mit .com auch haben. Aber auf jeden Fall ein langwieriger Prozess, der sich am Ende, glaube ich, auch durchaus gelohnt hat, weil wir, glaube ich, auch einfach gesehen haben, dass es als erste Visitenkarte tatsächlich immer noch Bestand hat, so eine Webseite. Also wir sind natürlich auf Social-Media-Kanälen noch und nöcher unterwegs, aber irgendwie ist so eine eigene Webseite schon immer noch eigentlich das wichtigste Instrument, glaube ich, gerade auch für eine Digitalagentur.
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Und ich muss auch sagen, wenn die dann, ich sage jetzt mal, uninnovativ ist, also mit irgendwie ein bisschen Text und so, weiß nicht, einem Partner oder einer Partnerin drauf, dann ist das, ja, irgendwie, die Leute wollen ja schon wissen, okay, jetzt weiß ich, da arbeiten Leute, aber was machen die genau oder worauf haben die sich spezialisiert? Und wir haben ja schon eine Spezialisierung irgendwo und das sind Digitalunternehmen und das musste auf jeden Fall besser rüberkommen. Man muss in dem Designprozess auch sagen, da hat man nochmal gemerkt, weil ich ganz oft haben wir ja auch die Diskussion so, ja, warum ist das und das teuer? Warum kostet eine Pressemitteilung X? Warum kostet Kommunikationsberatung im Krisenfall das? So, das ist halt schon so, dass Leute das gelernt haben, ne? Die haben das gelernt und also das kann man so nicht machen und da kannst du auch nicht irgendwie irgendwas einbriefen bei irgendwie so einer Plattform oder so, das würde ich halt niemals machen. So, es hat seinen Wert, so ein Design auch, Punkt.
Ja, vor allem aber auch natürlich irgendwie als PR-Agentur oder als Agentur für Öffentlichkeitsarbeit ja auch jemandem in der Öffentlichkeitsdarstellung beraten wollen. Deswegen muss die eigene da ja auch irgendwie angeglichen sein. Ja, aber das war ja auch irgendwie Das wäre ein ganz großer Ansatz dieses Jahr, dass wir einfach in der eigenen Außendarstellung uns neu aufstellen wollten und beziehungsweise einfach aktiver werden wollten, weil ich glaube, es ist ganz entscheidend, wenn wir jetzt jemanden sagen, hier, wir können dich irgendwie jetzt repräsentieren und mit dir dich irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, das aber selber irgendwie nicht so aktiv machen, dann ist das irgendwie so eine gewisse Schere. Deswegen gibt es eine neue Webseite, deswegen gibt es aber auch Social-Media-Formate, die wir dieses Jahr nochmal stärker angegangen haben. Vor allem da auch wieder Gwendolin, die da sehr, sehr stark aktiv war, dass wir auf Social-Media nochmal anders vertreten waren.
Ja, wir haben richtige Fans mittlerweile, ne?
Wir haben richtige Fans. Wir haben jetzt ein paar regelmäßige Formate. Wir hatten am Anfang den Tentacle Tuesday, den haben wir jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben. Da haben wir immer so Octopus-Facts geteilt, wo wir dann irgendwann festgestellt haben, ja, das ist eine faszinierende Kreatur, der Octopus. Aber irgendwann sind uns auch die ganz, ganz großen, spannenden Facts ausgegangen. Deswegen haben wir das gerade so ein bisschen auf Sabbatical gestellt und haben das nicht ersetzt, aber wir haben andere regelmäßige Formate. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sagen darf, unser Blockbuster-Format ist sicherlich, glaube ich, das Westrug Wie. Das steht für, jetzt muss ich ja selber auf die Kette kriegen. Wir erklären Sprichwörter, Redewendungen und geflügelte Worte in einer Minute. Das
Westrug Wie, ja, passt.
Ich sehe Daumen nach oben, ich habe es richtig hingekriegt.
Ja, wie läuft das ab? Wie geht es? Erklär's.
Das versteht doch keiner. Genau, wir haben es, glaube ich, tatsächlich, wir hatten jetzt ein Jahr Jubiläum. Im Dezember 2020 haben wir es angefangen. Einfach mit der Idee dahinter, wir sind eine PR-Agentur, wir arbeiten irgendwie hauptsächlich halt auch irgendwie mit Worten. Warum setzen wir uns nicht mal dran und erklären irgendwie Begriffe wie auf den Hund gekommen, einfach mal in einem Video. Oder beziehungsweise haben verschiedene Formate durchgespielt und irgendwann sind wir halt auf dieses Format festgelegt, weil wir haben die ganze Zeit überlegt, wie nennen wir das? Dann kam einfach die Not aus der Tugend, haben wir gesagt, ja komm, warum nicht einfach einen Namen erfinden, der selber eine Erklärung bedürft für ein Format, das Sachen erklärt. Sehr, sehr viele Hürden und sehr, sehr viele Loops, durch die man springt, aber ich finde, das ist eine ganz clevere Lösung. Machen wir jetzt so alle 2 Wochen und sind irgendwann ist uns entgegengekommen, dass Instagram da noch die Reel-Länge nach oben gesetzt hat, weil Reel ist ja irgendwie das beliebteste Format inzwischen bei Instagram für Videos. Und dann haben wir irgendwann tatsächlich auch in Reel-Formaten in einer Minute was aufnehmen können, was uns echt, glaube ich, reichweitenmäßig sehr, sehr nach oben gespült hat. Weil man da sieht, was da teilweise für ein Unterschied ist von der Reichweite von einem normalen Instagram-Video zu diesen Reels, die da irgendwie im Algorithmus total wild ausgespielt werden, ist das schon beachtlich.
Hattet ihr nicht auch irgendwie bei dem ersten so eine übertriebene Viewerzahl quasi für uns kleine Agentur oder beim ersten oder zweiten Reel? Ich meinte, das Gwendolin, die ist fast umgefallen da im Homeoffice in Bickendorf.
Weil ich glaube, das ist ja tatsächlich dann irgendwie im mittleren vierstelligen Bereich auf einmal.
Das war tatsächlich gar nicht Westrug Wiem, sondern so. Da hatten wir im Sommer einmal die Jugendwörter erklärt. Also erst die zur Auswahl standen und dann mit jeder Runde haben wir nochmal neue Formate zu den Jugendwörtern gemacht. Und da war, glaube ich, das erste Video, das hatte so um die 4000 Leute, die sich das plötzlich angeschaut haben. Und wenn man sich mal unsere Followeranzahl anschaut, das ist natürlich ein sehr starker Unterschied. Und wie du vorhin schon angesprochen hast, sind wir selber erstmal vor den Stühlen gefallen.
Und Gwendolin ja. So, ich mache nur noch Reels, das ist jetzt mein Lieblings.
Exakt.
Oh, das war auf jeden Fall. Wir sind da, glaube ich, immer noch nicht so zu 100% durchgestiegen, woran es liegt. Aber ich glaube einfach, weil Instagram diese Reels halt nochmal mehr pusht, auch in diesem Explore-Feed oder du, wenn du glaube ich auch ein Reel, du guckst dir ja ein Reel an und dann wird dir das nächste direkt vorgeschlagen und das nächste wird direkt abgespielt und von daher wirst du da auf einmal in die Newsfeeds von Leuten reingespielt, die ich vorher halt wahrscheinlich nie gesehen hätten. Und da muss man echt sagen...
Liegt aber auch an der Qualität des Contents. Ne? Je länger die Verweildauer ist, desto krasser wird es weiterverteilt.
Also und die ist sehr hoch.
So.
Es ist Gold-Content. Das kann man eigentlich gar nicht
aufbieten.
Ja, aber auf jeden Fall, genau, dieses Westrug Wiem war, glaube ich, wirklich vielleicht ein kleiner Durchbruch, weil wir einfach gesehen haben, dass wir so eine gewisse Regelmäßigkeit in diesen Social-Media-Formaten brauchen. Einfach, glaube ich, einmal für einen selbst. Dass man weiß, okay, das ist jetzt eine gewisse Verbindlichkeit, da muss was stehen. Aber wir haben auch ein Format, in dem wir das halt einigermaßen selbst Ideen kreiert. Wir haben auch wieder, wir haben ja auch ein paar andere Sachen, wo wir dann irgendwie Leute aus der Agentur mal vorstellen, wo wir aber auch mal irgendwie Praxistipps geben, irgendwie 3 Tipps für eine Pressemitteilung etc., dass man einfach weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie nicht von mir selbst aus jetzt irgendwie eine Idee rauspressen, sondern ich habe gewisse Schablonen, in denen ich Ideen reinbringen kann. Und das hilft einfach, weil diese Regelmäßigkeit eigentlich das A und O ist. Es ist teilweise gar nicht mal so wichtig, was man postet, sondern einfach, dass man regelmäßig was postet, was uns, glaube ich, dieses Jahr plus halt einfach das mit Benolin, jetzt aber auch mit Katharina, jemand da ist, der da eine gewisse Verbindlichkeit reinbringt. Und das ist auch was wir, glaube ich, auch irgendwie dann so wirklich auch in der Kundenarbeit mit Social Media da wichtige Erkenntnisse gewonnen haben. Wo ich gerade das Wort Verbindlichkeit genannt habe.
Schöner Übergang.
Podcast war sicherlich eins der größeren Projekte, was wir angegangen haben. Wir haben 5 bis 6 hervorragende Folgen produziert. Dann haben wir
einen
Winterschlaf im Juni gemacht. Und wir sind jetzt aufgestanden. Wir hatten eigentlich schon immer mal länger das Projekt Podcast irgendwie im Hinterkopf und konnten uns dann irgendwann dieses Jahr auch durchringen, das zu machen. Tatsächlich haben wir letztes Jahr, also 2020, haben wir tatsächlich Podcast-Equipment uns angeschafft. Dieses Jahr haben wir es dann aber angefangen mit Kopfhörern vom iPhone und dem MacBook, ohne dieses Equipment zu benutzen. Und haben das tatsächlich eigentlich auch ganz gut durchgezogen für die ersten Folgen.
War auf jeden Fall eine gute Fingerübung, würde ich sagen, ne? Ja. So, das auszuprobieren alles.
Genau, auch da war auch die Gwendolin auch auf jeden Fall federführend, weil sie sich auch immer einen Schnitt gesetzt hat, der auch immer recht aufwendig war, weil wir da einfach nur diese Routine noch nicht haben. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Folge von einer Stunde oder von einer Dreiviertelstunde aufnehmen, dann ist da halt auch nochmal 50% mehr Material eigentlich irgendwie auf dem Boden des Schneideraums am Ende tatsächlich liegen geblieben. Deswegen wollen wir tatsächlich das Projekt einfach beibehalten. Aber wir haben auch tatsächlich festgestellt, jetzt nochmal um es zurückzuführen an diese Routinen oder an das Jahr an sich, dass wir tatsächlich im Homeoffice mehr Podcasts aufgenommen haben. Weil ich glaube, als wir dann wieder einigermaßen zurück ins Office gegangen sind, haben wir, glaube ich, keinen Podcast mehr aufgenommen. Weil es einfach einfacher war, die Leute irgendwie an einen Ort zu kriegen, tatsächlich interessanterweise, wenn sie nicht an einem Ort sind.
Ja, was ich halt fand, ist, dass das halt niedrigschwelliger ist, wenn du einfach nur an deinem Laptop sitzt und dann die, ich weiß nicht, mit GarageBand oder was auch immer, wahrscheinlich darf man nichts sagen, ne? Keine Produkte nennen. Na egal, also mit der Aufnahmesoftware und alle haben Mikrofone und wählen sich ein und legen los, als mit dem Podcast-Equipment, was Philipp gekauft hat, was super cool ist, aber da muss man dann auch alle Dinge kontrollieren, anstellen, testen, sich hinsetzen, die Aufnahmen. Also irgendwie ist es einfach ein bisschen komplizierter, als wenn man das so macht, wie wir es heute machen.
Deswegen müssen wir mal schauen, jetzt sind wir ja erstmal wieder verstärkt im Homeoffice, dass wir da vielleicht noch ein paar Folgen mehr mal produzieren. Aber genau, da eigentlich glaube ich einfach gewisse Routinen auch einsetzen und vielleicht auch mal kürzere Folgen. Wir haben auch tatsächlich, das kann ich schon mal anteasern für 2022, wir haben tatsächlich auch verschiedene Formate im Kopf und verschiedene Pläne in der Schublade und die werden wir natürlich umsetzen und
nächstes also Jahr sowas tuned, von, Leute.
Sowas
stay
von tuned. Regelmäßige Podcasts raushauen, das glaubt ihr nicht. Also. Das glaubt ihr nicht. So, aber jetzt haben wir gesprochen über neue Kunden, über Stammkunden, über neue Projekte, aber das war nicht das Einzige, was neu war im Jahr 2021. Wir haben ja auch neue Kolleginnen dazu gewonnen.
Das stimmt. Die eine ist Vanessa. Ich kann vielleicht ganz kurz was zu Vanessa sagen, weil die kann sich hier nicht selbst verteidigen. die Vanessa haben wir, die ist im Februar oder im März gekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass wir vor gut einem Jahr das Bewerbungsgespräch geführt haben. Und Vanessa ist versiert in News-Redaktion, ist wirklich eine Redakteurin, die ihr Handwerk gelernt hat und hat uns auch überzeugt, wie sie aufgetreten ist, wie sie schreibt und so weiter. Und das hat sich, glaube ich, unter allen KollegInnen auch bewahrheitet, weil Vanessa ist schon auch eine ordentliche Stütze in der Redaktion geworden und hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist irgendwie super flott. Und was ist das Ausschlaggebende? Wir fragen ja immer, welche Musik hörst du? So, das fand ich ziemlich gut, dass Vanessa, keine Anekdote mal an dieser Stelle, gesagt hat, Melodic Metal. War ich, ja gut, da haben wir noch nicht, das passt doch. Ja, fand ich nicht schlecht. Muss ich dann an meine Evanescence-Zeiten denken. Ja, auf jeden Fall voll cool, dass wir sie dabei haben und das passt schon mal ganz gut. Dann haben wir noch Katharina hinzugewonnen. Katharina, erzähl.
Ja, ich bin Katharina. Ich bin frische 23 Jahre alt und ich bin jetzt seit fast 7 Monaten bei Drag Octopus. Also ich bin im Juli als Praktikantin noch dazugestoßen und heute sitze ich hier als Juniorberaterin.
Ich weiß nicht, du hast, deine Bewerbung war witzig, ne? Ich weiß, wie bist du auf uns gekommen?
Ich, über LinkedIn tatsächlich bin ich auf Drag Octopus aufmerksam geworden. Also ich habe gezielt nach PR- und Kommunikationsagenturen gesucht. Dann habe ich noch den Filter Köln gesetzt und bin dann recht schnell auf Drag Octopus gekommen und habe dann einfach mal eine fixe E-Mail geschrieben. Und dann hatte ich auch 3 Tage später direkt mein Bewerbungsgespräch mit dir und Philipp. Und kurz danach, ich glaube einen Monat später, war ich dann im Büro zum ersten Mal.
Ja, kurzer Weg.
Ja, wir sind einfach ein agiles, schnelllebiges, ja, wir sind einfach agil.
Und wenn Sie, lieber Hörer, auch jetzt bei Drag Octopus anfangen wollen. Aber du hast ja gesagt, du hast dich bei LinkedIn dann auch für die Themen PR und Kommunikation interessiert. Warum hast du denn, warum hast du das denn eingegeben bei LinkedIn?
Also mein Werdegang war so, dass ich erstmal BWL studiert habe. Das habe ich dann im Februar abgeschlossen. Also mein Studium in Münster, mein Bachelor. Und dann habe ich erstmal, wollte ich ein bisschen Erfahrung sammeln und war dann im Marketing für ein Praktikum auch und konnte da schon so ein bisschen Kommunikationsluft schnappern und habe mir gedacht, das wäre bestimmt auch so ganz cool nochmal für mich und habe dann deswegen gezielt gesucht und bin dann hier gelandet, genau. Und als ich dann so ein bisschen Erfahrung auch sammeln konnte, zusammen mit euch und dann sich die Möglichkeit ergeben hat, auch einfach hier zu bleiben, habe ich nicht gezögert und direkt gesagt, ja, mache ich, bleibe ich, gefällt mir.
Und noch ist sie nicht weggerannt. Es gibt diesen alten Witz von Philipp, bist ja immer noch da. So schlimm kann es
sein. Genau, habe ich schon sehr häufig gehört und das stimmt ja auch, ne? Bin immer noch da, sitze noch hier rum.
Ich habe jetzt hier eigentlich die nächste Frage tatsächlich stehen, wie fandest du die erste Zeit? Aber 7 Monate ist ja eigentlich schon gar nicht mehr die erste Zeit, ne? Ich wusste auch gar nicht, krass, dass das 7 Monate schon sind. Ah ja, also wie hast du die ersten, also bei dir
sie ist ja... Sie werden so schnell groß, wollte ich noch mal sagen.
Aber dir ist ja interessant, dass du zuerst das Praktikum hattest und dann diese Eingewöhnungszeit ja dementsprechend gar nicht mehr hattest. Aber wie fandest du denn die ersten Monate?
Auf jeden Fall aufregend. Also ich musste ja PR an sich erstmal komplett verstehen und das Gelernte zusammenpuzzeln, sozusagen. Ich fand es aber super cool, weil ich total viel gelernt habe, vor allem in der ersten Zeit, auch überall mit hingenommen wurde, mir alles angucken konnte und direkt auch aktiv werden konnte. Und dann habe ich halt gemerkt, hier ist halt kein Tag nach Schema F. Und ich konnte dann auch schnell das Gelernte anwenden und erste kleine Erfolge sammeln, sozusagen. Und deswegen, es war super aufregend und super cool, die erste Zeit. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich immer noch... ich würde es noch fast zur ersten Zeit zusammenzählen, also jetzt nach 7 Monaten auch, weil ich immer noch was lerne. Ich denke, es wird auch so bleiben in nächster Zeit, aber es kommt immer wieder was Neues dazu und es bleibt spannend.
Wir lernen ja auch, glaube ich, immer noch irgendwie neue Sachen, vor allem, weil sich das PR-Leben oder die PR-Arbeit auch dieses Jahr, finde ich, auch nochmal verändert hat. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch, haben wir auch neue Tools aufgetan, beziehungsweise auch komplett neue Kanäle, die wir vorher auch so noch nicht auf dem Schirm hatten. Das ist ja auch irgendwie das Interessante an der PR-Arbeit oder der Öffentlichkeitsarbeit. Aber das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort. Was hattest du denn vorher irgendwie für Vorstellungen von PR und was hast du jetzt, was hattest du denn vorher irgendwie so über die PR gedacht und was hat sich davon bestätigt, beziehungsweise was hat sich auch nicht bestätigt?
Sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich hatte ja kurz schon ein bisschen Luft schnuppern können bei meinem Praktikum, was ich vorher gemacht habe. Das war aber sehr viel mehr B2C-mäßig, die Kommunikation, die wir da gemacht haben. Also vorher PR, da denkt man immer ja recht schnell an klassische Pressearbeit, die damit zusammenhängt. Was ich recht schnell gemerkt habe, ist, wie viel vielschichtiger die PR an sich ist und was da alles dazu gehört und was für Aufgaben man dann doch alles bedient. Und genau, um halt nochmal den Kreis zu vorher zu schließen, das ist super schön, weil es halt den Job total aufregend macht und Abwechslung reinbringt.
Ich weiß auch noch, wenn ich so an meine ersten Wochen zurückdenke, weiß ich auch noch, doch eigentlich auch ein Stück weit überrascht war von so Sachen, die ich da so dann inzwischen halt tagtäglich mache, die halt während meines Studiums, wo auch PR eigentlich draufsteht, die halt da irgendwie nie so thematisiert worden sind. Da musste man sich auch irgendwie in vieles auch erstmal so reinfuchsen, weil es so Sachen sind, die du eigentlich vorher, die du wirklich einfach nur am lebenden Objekt wirklich lernen kannst.
Am lebenden Objekt. Ja, ich glaube, das stimmt aber, weil eine Kundin oder ein Kunde und die Beziehung dazu, das darf man auch nicht vergessen, dass die halt nochmal ganz andere Sorgen und Probleme haben, die dann aufpoppen, die man dann lösen muss, soll, kann, darf, von denen man vorher auch nichts wusste, weil man die auch nicht hatte. Genau, ich glaube, das ist dann so das Facettenreiche daran. Dass es ja einfach eine menschliche Beziehung ist, die du führst und ja auch ganz viel rausfinden musst, okay, was hat die Person intern im Unternehmen für Zwänge, wie ist es extern und manchmal auch ein bisschen mehr machen musst als PR, sondern ja, kannst du nochmal über diese E-Mail gucken, die ich an den Vorstand schicken möchte oder so. Sowas kann ja auch immer passieren. Das ist auch Kommunikation, das ist nicht klassischerweise PR, aber irgendwie fällt das dann so ein bisschen damit rein. Ich glaube, da fächern sich dann die Aufgaben so ein bisschen auf.
Ich habe hier noch eine Frage stehen, wo Claudia und ich, glaube ich, auch immer noch keine richtige Antwort drauf haben. Deswegen, wenn du da jetzt eine gute Antwort hast, dann übernehmen wir die auch sehr gerne, weil folgendes Szenario, du sollst Freunden deiner Eltern beschreiben, was dein Job ist. Wie antwortest du da?
Diese Frage habe ich in den letzten 7 Monaten sehr häufig gestellt bekommen, weil gefühlt das niemand so richtig weiß. Aber über die Zeit habe ich mir dann so eine Antwort ein bisschen zurechtgelegt in 3 Schritten.
Warte, ich muss mitschreiben.
Ja, ich schreibe auch mit.
Also zuerst fange ich an mit dem Begriff an sich selber. Also PR, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit. Schritt 1. Ah. Das reicht noch nicht. So, dann Schritt 2. Dann beschreibe ich, dass ich als Juniorberaterin zusammen mit meinen KollegInnen Unternehmen bezüglich Kommunikationsmaßnahmen, die Reputation eines Unternehmens steigern, berate. Mhm. Und das alles ohne auf Werbung zurückzugreifen. Und das Ziel des Ganzen ist es dann, die Bekanntheit eines Unternehmens zu steigern und die Expertise des Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Wenn das immer noch nicht reicht, das war dann Schritt 2, dann gehe ich auf Schritt 3 und gebe ein paar Beispiele. Also dann sage ich, zur PR gehört dann zum Beispiel die klassische Pressearbeit. Das heißt, man pflegt Kontakt zu JournalistInnen und Redaktionen, schreibt Pressemitteilungen, also verfasst diese und versendet diese. Dann gehört auch Content-Marketing zur PR oder zu unserem Aufgabenfeld. Das heißt, man verfasst für Unternehmen oder man erstellt Content, die Unternehmen dann selber an ihre KundInnen weiterleiten. Es gehört aber auch zum Beispiel interne Kommunikation dazu, wo man halt beratend zur Seite steht, etc. pp. Und sollte das alles nicht reichen, dann sage ich, wir haben auf unserer neuen Website einen schönen Blogartikel darüber, wo die Arbeit einer PR-Agentur nochmal sehr schön zusammengefasst ist. Und dann verweise ich darauf.
Und schickst du links.
Genau, dann schicke ich links.
Wow, okay.
Das gefällt mir schon mal sehr gut, dass du auch Werbung für die Webseite machst.
Das ist auch schon gut. Wichtig. Bei mir wird dann die Nachfrage kommen, ja, aber wie sieht denn dein Alltag aus? Schreibst du dann ganz viele E-Mails? Ich mir, ja, auch.
Aber auch. Telefonieren auch.
Ja, ja.
Okay. Also ich bin inzwischen resigniert dazu übergegangen, auch zu sagen, ja, ich mache Social Media. Und dann hole ich mir auf der Weihnachtsfeier noch ein Bier.
Ja, gut, das ist auch eine Möglichkeit.
Aber das ist ja vielleicht ein gutes Stichwort, wie wir jetzt diesen vielleicht auch schon ersten Teil des Jahresrückblicks abschließen. Jetzt haben wir drauf geschaut, was hat die Agentur dieses Jahr vollbracht, sag ich mal. Wie sind wir das Jahr 2021 angegangen? Wie hat sich das auf unsere Arbeit ausgewirkt? Haben auch nochmal einen guten Einblick gewonnen, wie unser Alltag eigentlich auch aussieht. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir regelmäßiger Podcasts aufnehmen wollen. Deswegen schauen wir in der nächsten Folge tatsächlich ein bisschen auf das Jahr 2022. Was haben wir aus dem letzten Jahr mitgenommen, was wir im nächsten Jahr umsetzen wollen? Was für Medientrends, was für Trends in der Öffentlichkeitsarbeit sehen wir? Das besprechen wir alles aber in der nächsten Folge, weil so können wir schon direkt in einem Schlag 2 Folgen aufnehmen, ist unsere Denkweise hier. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal in der ersten Folge bei Claudia.
Bitte, bitte.
Und bei Katharina.
Gerne.
Die anscheinend das erste Jahr Drunk Octopus für gut befunden hat. Noch nicht weg ist, wie Philipp jetzt sagen würde.
Immer noch da.
Und wir hören uns in der nächsten Folge.